SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Rendezvous mit diesen Themen. Die Ursache des Bahnunglücks in Rafts. Die S-Bahn ist bei Rot losgefahren.
Von diesen 50%.
Das Klimaziel des Bundesrats. Die Schweiz soll den CO2-Ausstoß bis 2030 um die Hälfte reduzieren.
Von diesen 50% werden wir 30% in der Schweiz reduzieren. Das ist doch nochmals eine recht grosse zusätzliche Anstrengung. Und 20% durch Aktionen im Ausland, weil wir dort natürlich mit derselben Menge Geld viel mehr CO2 reduzieren können.
Sagt Energieministerin Leuthard. Doch Abgeltung im Ausland ist umstritten. Lichtblick in der Ostukraine. Beide Konfliktparteien beginnen offenbar mit dem Abzug schwerer Waffen. Und
das Internet ist ein fantastisches Medium für Sekten aller Art. Mit einem Mausklick kann man heute Wut, Unzufriedenheit und Zorn organisieren, und zwar weltweit. Und das ist die vollkommen neue Dimension des Terrorismus. Er rekrutiert sich aus der gesamten Welt.
Sagt der deutsche Philosoph Norbert Bolz, einer der bedeutendsten Denker unserer Zeit. Heute ist er unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Der Zug fährt am Bahnhof ab, dann plötzlich ein abruptes Bremsen, es kracht und die Zugwaggons werden heftig durchgerüttelt. Etwa so dürften es Dutzende Zugpassagiere letzte Woche erlebt haben, als im zürcherischen Rafts ein Interregio seitlich mit einer S-Bahn kollidierte. 6 Personen wurden verletzt, ein Lokführer schwer. Nun weiß man, der Lokführer der S-Bahn hat ein Signal missachtet. Elmar Plotzer.
Zu Beginn der heutigen Medienkonferenz konnte SBB-Chef Andreas Mayer eine positive Nachricht vermelden. Dem schwer verletzten Lokomotivführer des Interregios GS besser.
Ich bin erleichtert, dass ich gestern vernommen habe, dass der schwer verletzte Lokführer zwar immer noch auf der Intensivstation ist, aber mittlerweile ansprechbar.
Und trotzdem, so ein Unfall fahre allen Bahnverantwortlichen in die Knochen. Und deshalb sei die Aufarbeitung sehr wichtig. Nach jetzigem Erkenntnisstand hat die S-Bahn, die im Bahnhof Rafts wendete, um wieder zurück nach Schaffhausen zu fahren, ein Rotlicht überfahren. Zwar wurde am Signal, dank der technischen Installationen, eine Zwangsbremsung ausgelöst. Weil aber die S-Bahn mit 59 Stundenkilometern unterwegs war, kam sie erst nach 100 Metern zum Stillstand. Zu spät. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision mit dem korrekt fahrenden Interregio. Als Konsequenz hat jetzt die SBB bis auf Weiteres eine erste Maßnahme ergriffen, wie Philippe Gaudron erklärt, der Infrastrukturverantwortliche der Bahn.
Wir haben auch auf Empfehlung aus den Lokführerkreisen uns entschieden, als Vorsichtmaßnahme die Geschwindigkeit auf dem Tempo 40 zu reduzieren für Züge, die wenden, wenn sie abfahren, bis zum nächsten Signal. Das wird ab Montag in der ganzen Schweiz eingeführt für den Fern-, Regional- und Güterverkehr.
Denn nach jetzigem Erkenntnisstand wäre es in Rafts nicht zum Unfall gekommen, wenn die S-Bahn nur mit 40 Kilometern pro Stunde gefahren wäre. In diesem Fall hätte nämlich die Zwangsbremsung die Kollision verhindert. Und schon bald soll es noch ein weiteres Sicherheitssystem geben, eine Warn-App auf den iPads der Lokführer.
In allen iPads ist ein Geschwindigkeitsmesser und der wird gepaart mit dem Fahrplan, mit der Ortung und somit kann man dem Lokführer signalisieren, ah, du setzt deinen Zug in Bewegung, wenn es nicht erlaubt ist. Da bekommt er eine Warnung und kann sich wieder finden und stoppen.
Ein spezielles Sicherheitssystem für wendende Züge gibt es auf dem betroffenen Gleis in Rafts übrigens nicht. Diese Systeme seien technisch aufwendig und mit großen Kosten verbunden, heißt es bei der SBB. Deshalb würden sie nur dort installiert, wo häufiger Züge wenden. Die Ermittlungen zum Unfall in Rafts sind noch nicht abgeschlossen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle und die Staatsanwaltschaft sind weiter an der Arbeit.
Elmar Plotzer. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Patrick Seiler.
Zuerst eine Mitteilung der Kantonspolizei Bern. Um 12.15 Uhr wurde wegen der Wasserversorgung Maikirch-Uetligen und Umgebung ein Alarm ohne Sirene ausgelöst. Folgendes Gebiet ist betroffen: Maikirch, Wohlen bei Bern, Kirchlindach, Schüpfen und Diemerswil. Das Wasser hat einen Chlorgeschmack und muss vor Gebrauch abgekocht werden. Bitte hören Sie Radio, wir informieren Sie weiter. Ich wiederhole, um 12.15 Uhr wurde wegen der Wasserversorgung Maikirch-Uetligen und Umgebung ein Alarm ohne Sirene ausgelöst. Die Gebiete Maikirch, Wohlen bei Bern, Kirchlindach, Schüpfen und Diemerswil sind betroffen. Das Wasser hat einen Chlorgeschmack und muss vor Gebrauch abgekocht werden. Der Bundesrat will den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduzieren, bis 2030 um 50%. Mindestens 30% der Reduktionen sollen im Inland erzielt werden, 20% mit Projekten im Ausland. Zu diesen Zielen solle sich die Schweiz im Nachfolgevertrag für das Kyoto-Protokoll verpflichten. Das soll Ende Jahr in Paris unterzeichnet werden, schreibt der Bundesrat. Der WWF Schweiz bezeichnet die Ziele der Schweiz als völlig ungenügend. Man müsse den Ausstoß von Treibhausgasen mindestens doppelt so stark verringern. Nun zeigt sich deutlich, dass sich die aufgehobene Euro-Mindestgrenze negativ auf die Schweizer Wirtschaft auswirkt. Das Konjunkturbarometer der Forschungsstelle KOF an der ETH Zürich ist im Februar um 6 Punkte gefallen auf 90,1. Das ist deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt, wie es in einer Mitteilung heißt. Fast alle Branchen seien betroffen, am meisten die Industrie und das Baugewerbe, aber auch der inländische Konsum. Der Baustoffhersteller Sika hat letztes Jahr den Gewinn gesteigert um 28% auf über 440 Millionen Franken. Dies sei das beste Resultat in der Firmengeschichte, teilt das Unternehmen mit. Den Umsatz steigerte Sika um über 8% auf 5,5 Milliarden Franken. Sika ist seit Dezember in einem Übernahmekampf, der nun vor Gericht ausgetragen wird. Der Zahnimplantatehersteller Straumann profitiert von einer größeren Nachfrage aus China und Japan. Das Basler Unternehmen hat den Gewinn um 56% gesteigert auf knapp 158 Millionen Franken. Zum guten Ergebnis beigetragen haben einmalige Steuereffekte. Gemäß Angaben des Unternehmens stieg auch der Umsatz um 4,5% auf 710 Millionen Franken. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, bestätigt, dass die Konfliktparteien in der Ostukraine ihre schweren Waffen abziehen. Sowohl die ukrainische Armee als auch die pro-russischen Separatisten hätten Maßnahmen ergriffen, um die Vereinbarungen des Minsker Abkommens zu erfüllen, sagte der Vizechef der OSZE-Mission in der Ukraine, Alexander Hoog. Aber um von einem vollständigen Abzug zu sprechen, sei es noch zu früh.
Die OSZE-Spezialbeobachtermission benötigt Basisinformationen von den Parteien, die sie zeitweise schon bekommen hat. Und diese Informationen sind wichtig und die würden beinhalten, dass wir wissen, wo die Waffen zurzeit sind, auf welchen Strecken sie abgezogen werden und wo, und das ist vor allem wichtig, die Waffen eingelagert werden.
All diese Informationen zu sammeln, das sei ein langer Prozess, so Hoog weiter. Der Deutsche Bundestag, also das Parlament, hat deutlich zugestimmt, das Hilfsprogramm für Griechenland zu verlängern. 542 Abgeordnete nahmen den Antrag an, 32 lehnten ihn ab und 13 enthielten sich. Das ist die größte Mehrheit, die je im Bundestag zustande kam für eine Maßnahme gegen die Euro-Schuldenkrise. Die USA und Südkorea haben ein gemeinsames Militärmanöver auf dem Meer durchgeführt. Daran haben laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium 10 Kriegsschiffe teilgenommen, sowie Aufklärungsflugzeuge und Helikopter. Am Montag startet dann, wie jedes Jahr, eine 2-wöchige gemeinsame Militärübung. Diese führte bisher jeweils zu Spannungen. Vor einem Jahr drohte Nordkorea den USA wegen der Übung mit einem Atomkrieg. In Mexiko-Stadt haben Tausende ihre Solidarität mit den verschwundenen Studenten ausgedrückt. Die Demonstranten forderten erneut, das Schicksal der jungen Leute aufzuklären. Letzten September hatten Polizisten in der Stadt Iguala 43 Studenten verschleppt und sie offenbar einer kriminellen Organisation übergeben. Seither fehlt von ihnen jede Spur. Das Wetter. Heute ist es meist stark bewölkt und es gibt Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt im Lauf des Nachmittags und am Abend wieder gegen 400 Meter. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Im Süden gibt es sonnige Abschnitte bei 8 Grad. Morgen wird es von Westen allmählich wieder sonniger bei 6 Grad im Norden und 12 Grad im Süden.
Sie hören Rendezvous, es ist 20 Minuten vor 1. Die Hälfte des Abgases CO2 soll die Schweiz bis 2030 einsparen, verglichen mit 1990. Das ist das neue Klimaziel des Bundesrats, das Energieministerin Doris Leuthard heute vorgestellt hat. Doch gekehrt wird nicht nur vor der eigenen Tür, sondern auch im Ausland. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Für den Bundesrat stehe eines fest, so Umweltministerin Doris Leuthard.
Nichts tun, weiterhin zu sagen, wir haben unseren Obolus geleistet, das geht unseres Erachtens nicht.
Auch in der Schweiz zeigten sich zunehmend die Folgen des Klimawandels, etwa bei Überschwemmungen. Im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wollen die Staaten Ende Jahr in Paris ein neues Klimaschutzabkommen abschließen. Vor der Konferenz in Paris müssen die Länder ihre Ziele für die Zeit nach 2020 bekannt geben. Folglich müsse auch die Schweiz etwas unternehmen, auch wenn sie für nur 0,1% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sei. Für die Schweiz lautet das Ziel nun also offiziell -50% Treibhausgase bis 2030. Umweltministerin Leuthard.
Von diesen 50%, die wir jetzt angekündigt haben bis 2030, werden wir 30% in der Schweiz reduzieren. Das ist doch nochmals eine recht grosse zusätzliche Anstrengung in der Schweiz und 20% durch Aktionen im Ausland, weil wir dort natürlich mit derselben Menge Geld viel mehr CO2 reduzieren können.
Die Schweiz stützt sich bei ihrem Klimaziel also maßgeblich auf Klimaschutzprojekte im Ausland ab. Und das löst bei Umweltverbänden heftige Kritik aus. Patrick Hofstetter vom WWF Schweiz zeigt sich daher enttäuscht vom Klimaziel des Bundesrats.
Da dieses Ziel sich nicht primär auf die Schweiz basiert, sondern auf Prinzip Hoffnung, dass man das irgendwo sonst machen kann, sind wir insgesamt von diesen Klimaschutzangeboten, die heute in Bern verkündet wurden, schockiert. Die sind deutlich zu schwach.
Im Inland müsse die Schweiz den Ausstoß von Treibhausgasen ums Doppelte reduzieren. Gerade umgekehrt beurteilt der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse das Klimaziel des Bundesrats. Schon eine Reduktion um 30% sei illusorisch, so Kurt Lanz.
Es scheint uns einmal mehr der Ehrgeiz durchgebrannt zu sein. Wir erachten diese Zielsetzung insgesamt als zu ehrgeizig, als nicht erreichbar, auch wenn sich im Bereich der Auslandskompensation eine Verbesserung abgezeichnet hat.
Die Kompensation im Ausland begrüßt Economy Suisse daher. Die Massnahmen im Inland hingegen würden teuer, wo doch die Schweizer Wirtschaft mit dem harten Franken ohnehin schon belastet sei. Mit welchen Massnahmen die Schweiz ihren Treibhausgasausstoß im Inland reduzieren will, ist noch nicht definiert. Jedenfalls setzt Umweltministerin Doris Leuthard, die ihre Dienstfahrten seit kurzem in einem Elektrosportwagen zurücklegt, auch auf die technologische Entwicklung.
Wir haben neue Motorentechnologien, die E-Mobilität ganz CO2-frei. Das wird dort, denke ich, uns massiv helfen, im Bereich der Mobilität die CO2-Emissionen nochmals beträchtlich zu reduzieren.
Auch bei den bestehenden Gebäudeprogrammen sei das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Erreichen soll die Schweizer Klimaziel also mit der Fortführung bisheriger Massnahmen. Das neue Klimaziel wird in etwa 2 Jahren im Parlament beraten.
Gaudenz Wacker. Frage nun an Thomas Häusler von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Es heißt, wir haben es gehört, das Ziel, das sei zu ehrgeizig, den Ausstoß von Treibhausgasen um 50% reduzieren zu wollen. Ihre Einschätzung, wie ambitioniert ist das?
Ja, auf den ersten Blick ist es stattlich. Die EU zum Beispiel peilt nur 40% an. Aber auf den zweiten Blick gibt es große Fragezeichen eben, weil von diesen 50%, wir haben es gehört, 2/5 im Ausland realisiert werden sollen. Und da kommt es eben sehr darauf an, wie das gemacht wird.
Diese Verlagerung der Klimaziele ins Ausland ist ja einer der umstrittenen Punkte. Was sind denn die Probleme?
Ja, es gibt bereits solche Projekte im Ausland und die haben zum Beispiel könnte die Schweiz eine energiesparende Sanierung einer Fabrik in Peru unterstützen. Und es hat sich jetzt aber eben gezeigt, dass bei solchen Projekten, dass die mangelhaft sein können und die versprochenen Treibhausgaseinsparungen dann gar nicht erreichen können. Es kann auch ein anderes Problem sein, dass sowohl das Geber- als auch das Empfängerland die Einsparungen für sich verbuchen. Es kommt also zur doppelten Zählung.
Warum setzt denn der Bundesrat trotzdem in diesem Umfang aufs Ausland?
Ja, er sagt, die Schweiz habe bereits einen relativ niedrigen Ausstoß pro Kopf. Das mache die Reduktion hier einfach teurer. Im Ausland sei das dann effizienter zu leisten. Diese Kombinationslösung Inland-Ausland ist ein Schachzug, um ambitiöser zu scheinen als etwa die EU, ohne dass es der Schweiz allzu weh tut.
Bisher tut sich die Schweiz schwer, die Klimaziele zu erreichen. Wie realistisch ist denn der jüngste Vorschlag in der Umsetzung?
Nun, Bundesrätin Leuthard sagte heute, das Ziel im Inland sei ambitioniert. Wenn man die bisherigen Leistungen der Schweiz anschaut, dann hat sie recht. Trotz CO2-Gesetz ist der CO2-Ausstoß seit 1990 kaum gesunken im Inland. Um deutlich mehr zu erreichen, wie es jetzt an sich nötig ist, bräuchte es zusätzliche Massnahmen, wie etwa eine Abgabe auf Benzin und Diesel. Aber das, klagte Bundesrätin Leuthard heute auch, das sei eben politisch unrealistisch.
Die Weltgemeinschaft ringt seit Jahren um verbindliche Klimaziele. Wo reiht sich die Schweiz jetzt da ein?
Nun, alle Länderangebote, die bisher bekannt sind, die genügen kaum, um die Klimaerwärmung genügend abzubremsen. Man könnte salopp also sagen, wir sind in schlechter Gesellschaft. Klar ist, alle Länder stehen stark unter Beobachtung wegen der laufenden Klimaverhandlungen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Nichtregierungsorganisationen. Und Sie haben heute ja schon deutlich reagiert, wir haben es gehört. Der WWF unter anderem sagt, der Bundesrat habe nur warme Luft präsentiert heute und fordert eine deutlich stärkere Reduktion eben im Inland.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Thomas Häusler von der SRF Wissenschaftsredaktion. Und so geht es bei uns weiter. Landleben in der Ukraine. Die Kleinbauern fürchten nicht nur den Krieg, sondern auch die Reichen, die es auf ihren Grund und Boden abgesehen haben. Die Bande als Gefahrenzone, viele Verletzungen im Eishockey ließen sich relativ einfach verhindern. Und ein Kuss in Brüssel, Turbulenzen rund um Griechenland und die Segnung eines lesbischen Paares in Bürglen.
Man kann alles segnen. Also man kann Auto segnen, man kann Töpfe segnen. Warum soll man nicht ein lesbisches Paar einfach euch segnen?
Der Monat Februar in markigen Worten, kurz vor eins. In der Ostukraine haben nun also offenbar die Kriegsparteien begonnen, ihre schweren Waffen abzuziehen. Die Bevölkerung leidet aber nicht nur unter den Kämpfen. Kleinbäuerliche Familienbetriebe haben noch andere Sorgen. Sie fürchten, von Oligarchen der Wirtschaftselite verdrängt zu werden. Diese breiten sich mit unlauteren und gar illegalen Mitteln immer weiter aus. Die Reportage aus ukrainischem Landwirtschaftsgebiet von Brigitte Zink.
Man muss nicht lange raten, was wohl Katerina Mikolajewna auf ihrem bäuerlichen Kleinbetrieb im Weiler Publica hauptsächlich tut. Sie züchtet Hühner und vor allem Gänse. Sie verkauft Eier für den ukrainischen Markt und Daunen für den Export nach Europa. Alles in allem ein einträgliches Geschäft, trotz des Konflikts in der Ostukraine, sagt die 69-jährige Bäuerin. Die Aussichten sind eigentlich gut, sehr gut. Auch die Nachfrage nach Eiern und Daunen ist intakt, sagt sie. Vor 10 Jahren habe sie der ehemaligen Kolchose die Brutmaschine abkaufen können, die einzige hier in der Gegend. Und jetzt möchte sie gerne expandieren und den Bestand von 4'000 Gänsen erhöhen. Für die nötigen Investitionen müsste sie jetzt einen Kredit aufnehmen. Doch die Ukraine steht wirtschaftlich am Abgrund und diejenigen Banken, die noch nicht zusammengebrochen sind, verteilen Kredite nur noch zu horrenden Zinsen. Dies ist nicht das einzige Problem, mit dem kleine Landwirte in der Ukraine zu kämpfen haben. Seit ein paar Jahren sieht eine neue Bodenreform vor, das Verbot für den Verkauf von Ackerland aufzuheben. Mit dieser Bodenreform würden wir unser Land an die Oligarchen verlieren. Wir sind schlicht nicht in der Lage, unser gepachtetes Land zu kaufen, befürchtet die Gänsezüchterin. Zu Recht. Trotz des Verkaufsverbots bringen ukrainische Agrobarone, also die reichsten Oligarchen und Wirtschaftskapitäne, schon jetzt möglichst viel Pachtland unter ihre Kontrolle und greifen dabei zu Mitteln, gegen die die Kleinbauern machtlos sind. wie Juri zum Beispiel, ein Kleinbauer aus Gruschowka. Er hat vor gut 20 Jahren von einem Recht Gebrauch gemacht, das jeder ukrainische Bürger hat, das Recht, Land zu pachten.
Він як громадянин України, згідно законодавства України, на той час вирішив стати фермером.
Gibt es zwar Auflagen, was den Brandschutz oder die Gebäudesicherheit betrifft. All dies muss man zertifizieren lassen, damit die Gemeindeverwaltung die Bewilligung erteilt. Ich habe sie damals erhalten, sagt Юрій.
Адміністрація Ічнянського району дає йому розпорядження на виготовлення проєктної документації.
Nun ist aber seit kurzem nicht mehr die Gemeinde für die Bewilligung von Pachtland zuständig, sondern die regionale Verwaltung. Und damit habe der Ärger erst begonnen, sagt Юрій.
І по цих законах, що на сьогодні, вона може дати розрішення 2, 3, 5 на одну земельну.
Wir haben verlangt, dass ich noch einmal alle Unterlagen zusammenstelle und die Pacht bis in die Anfänge zurück dokumentiere. Während ich also Unterlagen sammle für mein Pachtland, kommen plötzlich zwei Agrobarone bei mir vorbei und sagen, wir haben alles geregelt, das Pachtland gehört ab jetzt uns.
І в то время приїжджають, кому, як він говорив, уже з розрішенням даже оформлен договір оренди.
Gefälschte Papiere, geschmierte Beamte. Юрій ging vor das Bezirksgericht und blitzte dort ab, auch bei allen weiteren Instanzen. Und dies trotz Unterstützung des Landwirtschaftsverbandes in Kiew, wo man diese Praktiken bestens kennt. Man habe schon manchen gesetzlichen Vorstoß dagegen lanciert, sagt Pressechef Michael Grigorjevic.
Тож фактично наші собственники агрохолдингів, які знаходяться в Верховній Раді, вони даже не прийти.
Aber im Parlament sitzen auch heute noch Großunternehmer und Agrobarone. Unser Chef war selbst in der parlamentarischen Landwirtschaftskommission und hat sich beklagt, die Agrolobby habe jeden Gesetzesentwurf zurückgewiesen, der sich gegen solche Machenschaften richtete, sagt Grigorjevic und versucht nicht einmal, die Enttäuschung über so viel Machtgefälle zu verbergen.
Brigitte Zink hat berichtet. Mehr zum Vormarsch der Agroindustrie und zum Landraub in Osteuropa hören Sie in der Radio-Wochensendung International morgen Samstag nach den 9 Uhr Nachrichten auf SRF 2 Kultur und am Sonntag nach dem Echo der Zeit auf SRF 1. Im Schweizer Eishockey startet morgen mit den Playoffs die heisse Phase der Meisterschaft. Nach 50 Runden Qualifikation geht es nun für die besten 8 Teams um den Titel. Das heisst auch, dass nun härter gespielt wird. Damit steigt die Gefahr von Verletzungen. Und diese sind jetzt, wo es um alles geht, für die Clubs besonders ärgerlich. Dabei könnten die Vereine viele Verletzungen verhindern, wenn sie denn wollten. Reto Held.
Aarau, Mittwochabend, Training des Erstligateams. Es klingt wie in jedem Eishockey-Training, auch wenn es hier seit 2 Jahren eine Besonderheit gibt. Hier in Aarau wurden mit die ersten sogenannten weicheren oder beweglicheren Banden eingebaut. Also Banden, die nicht mehr von Beton und Stahl gehalten werden, sondern von Kunststoffträgern, die bis zu 8 cm nachgeben. 10-mal mehr als die alten. Und das sei spürbar, sagt Lukas Leuenberger, Spieler der Agovia Stars.
Bei den Checks oder Banden gibt es halt ein bisschen an. Das heisst, der Check ist nicht ganz so hart. Und je nachdem, wie man in die Banden fliegt, federt es ein bisschen.
Und was im Amateurbereich stimmt, gilt für den Profibereich noch viel mehr. Hier sind die Kräfte noch viel grösser. Die beweglichen Banden daher noch wichtiger. Denn hier verhindern sie viele Verletzungen, sagt Jean-Claude Küttel, Teamarzt der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und Präsident der Medizinischen Kommission des Verbandes.
Das haben Statistiken ganz klar aufgezeigt. Zum Beispiel die Statistik des IHF, das ist der Internationale Hockeyverband. Der hat in den Jahren 2006 bis 2013 jede Verletzung an all ihren Weltmeisterschaftsspielen registriert. Und da kann man ganz klar sagen, dass 30% weniger Verletzungen an der Bande entstehen.
Wobei jede dritte Verletzung insgesamt an der Bande passiert. Folgerichtig setzen führende Ligen die neuen Banden bereits ein, wie die NHL, die nordamerikanische Eishockeyliga oder die Ligen in Schweden und Finnland. Sie alle haben eingesehen, dass die neuen Banden ein Muss sind, Jean-Claude Küttel.
Ganz klar, wenn man von 30% weniger Verletzungen spricht an der Bande, dann ist das nicht unwesentlich.
Umso erstaunlicher ist, dass diese neuen Banden in der besten Liga der Schweiz erst in Lausanne und Lugano und zum Teil in Davos eingebaut sind und ein Obligatorium noch weit weg ist. Ueli Schwarz, Direktor Leistungssport beim Verband, sagt:
Wir bewilligen selbstverständlich sämtliche Gesuche, die bei uns eintreffen. Wir empfehlen auch allen Vereinen, die jetzt an einer Renovation oder an einem Neubau sind, solche Systeme einzubauen.
So beispielsweise in Biel, wo im neuen Stadion auch die neuartigen Banden eingebaut werden. Mehr könne die Liga aber nicht tun, sagt Ueli Schwarz, weil die Stadien fast nie den Clubs gehörten, sondern den Gemeinden und Städten und weil die neuen Systeme rund 200'000 Franken kosteten.
Es handelt sich dabei um recht grosse Investitionen und da sind wirklich geeignete Übergangsfristen eine Notwendigkeit.
Allerdings sind noch nicht einmal diese festgelegt. Ebenso wenig seien die neuen Bandensysteme in der Liga ein wichtiges Thema, sagt beispielsweise Peter Zahner, CEO des Meisters der ZSC Lions. Mittlerweile ist das Training in Aarau zu Ende, ohne Verletzte. Was heute aber eher daran liegt, dass die Saison für die Agovia Stars seit dem Wochenende bereits zu Ende ist, als an den neuen, flexibleren Banden.
Der Bericht von Reto Held. Der Februar 2015, kurz, aber intensiv. Fast kam es zum Grexit, zum Austritt der Griechen aus dem Euro. Einmal mehr wusste man kaum mehr, wie Präsident Putin zu stoppen ist. Aber es war auch der Monat eines Goldjungen und eines vielbeachteten Kusses. Daniel Hubacher mit den Worten des Monats Februar, der mit dem Gang von Simonetta Sommaruga nach Brüssel begann.
Die Hoffnung, der Bundesrat nimmt den Zauberstab in die Hand und schwupp, sind alle Probleme gelöst, das ist leider eine unrealistische Hoffnung.
Und deshalb reiste Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ohne Zauberstab, aber mit viel eisernem Willen nach Brüssel, quasi in die Höhle des Löwen, um mit der EU über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zu sprechen. Keine einfache Mission. Sie begann zwar mit einem charmanten Küsschen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, doch die Positionen lagen weit auseinander.
Dies war, wie Sie sich denken können, ein anstrengendes Gespräch. Aber das war ein freundliches, wenn nicht sogar freundschaftliches Gespräch.
Schritt für Schritt wolle man die Sache jetzt angehen, wurde in Brüssel betont. Doch unsere Bundespräsidentin zieht es nun offenbar vor, mit Brüssel zu telefonieren.
Ich habe übrigens gestern Abend mit Herrn Juncker telefoniert. Kusstechnisch ist das absolut sicher und unverfänglich.
Kusstechnisch bestimmt auch kein Problem ist es, wenn sich zwei Frauen mögen. Das fand Pfarrer Bucherli aus Bürglen, als er im letzten Herbst ein lesbisches Paar segnete. Doch das Bistum Chur hält nichts von derartiger Nächstenliebe und will die Demission des Pfarrers. Doch die Bürgerinnen und Bürger von Bürglen meinen:
Ja, ich finde einfach hier zu dieser Situation sagen, man kann alles sagen. Also man kann Euter sagen, man kann Töff sagen. Warum soll man nicht das lesbische Paar einfach euch sagen?
Auch Griechenland könnte wohl einen Segensspruch brauchen. Die neue Regierung mit ihren krawattenlosen Politstars Tsipras und Varoufakis reisten unermüdlich zwischen Brüssel und Athen hin und her und pokerten darum, Geld zu kriegen, ohne den Sparkurs fortsetzen zu müssen. Würde schon Sinn machen, so könnte Griechenland neu beginnen, meinte dazu der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck.
Ja, auf jeden Fall muss die Sparpolitik beendet werden. Ich meine, wir machen uns ja keine Vorstellung davon, durch was Griechenland gegangen ist. Griechenland ist durch eine große Depression gegangen, mit Armut und Hunger und Umständen, die wir uns hier in der Schweiz oder in Deutschland gar nicht vorstellen können.
Kommt es zum Grexit, zum Austritt der Griechen aus dem Euro, war die bange Frage. Und da stellte Jeroen Dijsselbloem, Vorsitzender der Eurogruppe, den Griechen ein Ultimatum.
I think we can use this week, but that is about it.
Minuten vor Ablauf der Frist hat die neue griechische Regierung ihre Liste mit Reformversprechen nach Brüssel geschickt. Und damit ist das Grexit-Gespenst vorerst verscheucht. Unterdessen wurde in der Ostukraine die Krise immer schlimmer. Deutschlands Kanzlerin und Frankreichs Präsident versuchten zu vermitteln, denn, so François Hollande,
«Nous sommes dans la guerre et dans une guerre qui peut être totale.»
Die Angst ging um, dass sich der Krieg ausweiten könnte. In Minsk wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet. Ob Frieden einkehren wird, ist ungewiss. Aber Präsident Putin gibt, nachdem er in der Ukraine viel Terrain gut gemacht hat, schon mal den Friedenspräsidenten. Er hoffe nicht, dass es in der Ukraine zu einem größeren Krieg, einem apokalyptischen Szenario kommen werde.
Такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен. И надеюсь, что до этого никогда не дойдет.
Weit weg von der Ukraine im amerikanischen Beaver Creek haben die Alpinen um Ehre und Medaillen gekämpft. Die Bilanz für die Schweiz war mit 3 Medaillen zwar etwas dürftig, dafür konnten wir uns über das Abfahrtsgold von Patrick Küng umso mehr freuen. Hier nochmals die Goldfahrt des Goldjungen.
In diesem Moment ist er gestartet. Der Beat Feuz hat sich rauskatapultiert. Wie auf Schienenfahrt, ein grosser Sprung.
Das ist unglaublich, wenn man den Ritt angeschaut hat von Beat Feuz. Was ist das für ein Jubel bei den Schweizern?
And now, the winner of the FIS Gold Medal and 2015 Men's Downhill World Champion from Switzerland, Patrick Kuhn.
Es war nicht schwierig zu fahren, es hat Spass gemacht und ich glaube, das war der Schlüssel zum Ganzen.
Ja, was für ein Höhepunkt im Februar. Daniel Hubacher hat zurückgeblickt und damit ist es eins geworden. Gleich auf SRF 1 und 4 das Tagesgespräch mit einem der profiliertesten und auch provokativsten Denker unserer Zeit, dem deutschen Philosophen Norbert Bolz. Er sagt, warum er den Terror des IS auch für eine Folge der Globalisierung hält. Nach den Schlagzeilen mit Patrick Seiler.
Die Kantonspolizei Bern hat kurz nach Mittag in Maikirch-Uetligen und Umgebung einen Alarm ausgelöst. Das Trinkwasser habe einen Chlorgeschmack und müsse deshalb vor Gebrauch abgekocht werden. Die betroffenen Regionen sind Maikirch, Wohlen bei Bern, Kirchlindach, Schöpfen und Diemerswil. Die Ursache für das Zugunglück im zürcherischen Rafts ist geklärt. Die S-Bahn war trotz geschlossenen Signals losgefahren. Der Bundesrat will den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 50% reduzieren. Über die Hälfte der Reduktionen sollen im Inland erzielt werden, der Rest mit Projekten im Ausland.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.